Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Es geht heute um Zähne. Aber nicht nur alleine Zähne, sondern auch noch viel mehr so alles drumherum. Denn die Frage ist, gut Zähne putzen, dann wird das schon. Ist das wirklich so? Inwiefern hat zum Beispiel unsere Ernährung neben der Hygiene auch einen Einfluss auf die Gesundheit unserer Zähne? Oder was sind gesunde Zähne überhaupt? Und welche Rituale der Mundhygiene und Pflege sind wichtig, um auch möglichst lange gesunde Zähne zu behalten? All das und noch viel mehr bespreche ich heute mit meinem tollen Gast und Expertin, Zahnärztin Dr. Christine Arp. Hallo Christine, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich freue mich auch ganz doll. Hallo Clarissa.
Bevor wir die Maßnahmen so richtiger Zahnbehandlung ergreifen müssen, können wir doch sicherlich schon etwas zur Vorbeugung tun. Also eigentlich was tun, damit wir dich nicht treffen müssen. Weißt du, was ich meine? Fällt dir da als erstes schon mal was ein?
Ich glaube, der erste Punkt ist, dass man sich klar sein muss, in den Mund kommt alles in den Körper rein. Und deswegen ist das auch einfach eine coole Ecke. Denn alles, was wir essen, was der Körper aufnimmt, später verstoffwechselt, auch alles, was er sozusagen an Bedrohungen kriegt, Pilze, Bakterien, Viren, all das kommt alles durch die Mundhöhle rein, nichts anderes. Und genauso kann man da auch schon mal rangehen. Das heißt, wenn man sagt, alles klar, ich will einen gesunden Körper, das heißt auch eben ein gesunder Mund, weil das ist die erste Etage, dann reden wir ganz klar über Ernährung. Das, was du sicherlich auch noch später mal in den Fragen noch detaillierter reinrauschen werden. Das Erste ist, dass man sagt, okay, was ich esse, das macht den Körper aus. Und da ist der erste Punkt, dass ich was Ordentliches esse. Dass ich so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel esse, das wissen wir noch. Aber was wir viel mehr sehen als Zahnärzte ist, was ein echtes Problem ist, wir essen nur noch gekocht, wir essen nur noch weich, wir essen viel in flüssiger Form. Geh mal durch die Straße und guck mal, wer so eine Flasche an seiner Hand hat. Und da ist selten Wasser drin. Da ist meistens irgendwas, was Kalorien hat, auch wenn es wenig hat. Aber in dem Moment, in dem wir Kalorien in den Mund tun, hat er was zu tun. Denn das ist die erste Station der Verdauung. Und da geht es direkt los. Und Verdauen heißt, es entstehen Spaltprodukte. Es entsteht einfach etwas, was auch für die Bakterienzusammensetzung im Mund machen. Und deswegen, der erste Tipp ist, ist was, was noch so aussieht, dass man erkennen kann, was das mal war, sozusagen von Oma aus dem Garten auf dem Tisch und so wenig wie möglich irgendwelche Nummern drauf, alles, was man nicht erkennt und deuten kann, das ist der Moment zu sagen, okay, da machst du einfach nichts Gutes und kau mal ordentlich. Das wäre auch gut und kau lang genug, das ist auch ein Thema. Dann das Zweite ist, wahnsinnig viele Leute haben Zahnspangen und das ist ein Thema, das uns auch sehr bewegt. Denn die Deutschen atmen viel zu viel durch den Mund. Mhm. Dadurch haben sie einfach mehr schiefe Zähne. Wenn du so mal im Steinzeitmuseum unterwegs bist und da rollt mal so ein Schädel dir über den Weg, dann wirst du sehen, dass sie sehr gerade Zähne haben. Da sieht man ganz selten mal, dass man denkt, oh, du hättest mal hier eine Zahnspange gebraucht. Das fing erst mit dem Industriealter an, als dann die Luft so schlecht in den Städten war. Da sind wir ja in Hamburg hier weit vorne. Haben die angefangen, Atemwegserkrankungen zu bekommen. Dadurch haben sie angefangen, durch den Mund zu atmen, weil die Nase schlichtweg dicht war. Und dann haben sich die Nasennebenhöhlen nicht gut entwickelt. Und das haben wir heute auch immer noch ein bisschen mit Allergien und sowas, dass einfach die Kinder zu viel durch den Mund atmen und zu lange, damit meine ich jetzt nicht den Infekt, ne? Jeder, der ein Kind hat, weiß, die ersten 3 Kita-Jahre hat man das mit der Nase, freien Nase mal abgehakt. Aber wir reden ja so über die gesamte Pubertät auch noch. Und dadurch wird die Nasennebenhöhle, der Schädel, der Gesichtsschädel nicht ordentlich belüftet und auch nicht ordentlich geformt. Es wird nicht breit genug. Und dadurch wird dieser Luftweg nie richtig breit. Und das Problem bleibt. Und dadurch sehen wir mehr Engstand, also mehr krumme Zähne, schiefe Zähne, dass die sich stapeln in der Schnute. Das sehen wir schon.
Wahnsinn. Also hätte ich jetzt nie gedacht, so diesen Zusammenhang zu haben, dass wenn man sehr viel durch den Mund atmet, man eher eine Tendenz hat zu schiefen Zähnen. Warum genau? Also das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Du holst durch die Nase Luft und dieser Luftstrom sorgt für einmal eine Belüftung der Nasennebenhöhlen. Und die sind ja der Teil zwischen Auge und Zahn quasi. Die sind bei jedem Menschen unterschiedlich breit. Und Kinder, wenn die nicht genug durch die Nase atmen, hat man festgestellt und sehr viele Infekte haben und vornehmlich durch den Mund atmen, dafür wurden wir einfach nicht konstruiert. Konstruiert wurden wir, dass wir, wenn wir rennen, ne, so die Savanne, der Säbelzahntiger im Nacken, dann macht den Mund auf und atmet ein bisschen schneller. Aber so dem normalen Alltag schön mit der durch die Nase atmen, das machen alle Tiere uns vor. Du wirst niemals einen Hasen sehen, der irgendwie mit Mund auf in seinem Körbchen sitzt und wartet, bis das Essen kommt. Alle Tiere atmen erstmal durch die Nase oder durch ihre Nasenöffnung. Und das haben wir verlernt. Dadurch wird die Nase überhaupt, dieser Luftstrom sorgt dafür, dass die Schleimhaut belüftet wird, dass die auch eine gewisse Dicke hat. Und wenn die nicht belüftet wird, dann schwillt die einfach an, ist viel empfindlicher für Bakterien, weil sie ja auch nicht so viel ausweichen kann. Ne? Wenn der Raum kleiner ist, dann wird es halt auch schneller eng. Und das ist der Gesichtsschädel, also sozusagen der Gaumen. Und die Nasennebenhöhlen, die haben ja eine Verbindung. Das weiß jeder, der im Flugzeug sitzt und versucht, durch die Nase oder durch Schlucken Luftausgleich zu machen. Mhm. Das hängt halt alles zusammen. Mhm. Und dieser Luftstrom formt die Nasennebenhöhlen unter anderem aus. Und dann kommt noch sowas wie Essen. Was esse ich? Ja. Ne? Wenn die Kinder die ganze Zeit wirklich viel Brei essen, viel eigentlich mehr so lutschen und so ein bisschen was weichgekautes essen, gekochtes essen, aber die Möhre nur mal so im Vorbeigehen snacken, das merken wir, dass diese Kaumuskulatur ja auch mit zusammenhängt. Also wir haben ja im Kopf drei Strukturen. Das eine ist, wir haben Knochen, dann haben wir Schleimhäute und dann haben wir, vier, Muskeln und wir haben Hohlräume. Kiefer, Stirnhöhle, Nasennebenhöhlen, ne, da die Luftröhre ist die Mundhöhle, da haben wir so unsere Hohlräume. Und das alles hängt zusammen. Das heißt, wenn die nicht ordentlich benutzt werden, dann ist die Muskulatur auch anders ausgeprägt. Und wir merken auch, dass Leute, die extrem, wie soll ich sagen, es gibt Menschen, die können nicht ihre Zähne zusammenbeißen. Und wenn ich sage zu denen so, schieb mal deine Zähne übereinander nach links, die kriegen das nicht hin. Kann ja mal jeder am Radio mal, am Sender mal testen. Beiß mal zusammen und versuch mal deine Zähne nach links rüber zu schieben. Mhm. Dann zusammenbeißen und nach rechts schieben. Da sind viele jetzt dabei. Und ja, ihr guckt einmal in den Spiegel, die in Wirklichkeit nur ihre Lippen nach rechts und links bewegen, aber die Zähne sind nicht aufeinander. Und das können ganz, ganz viele nicht, weil die neurologischen Muster, also sprich vom Hirn über Nerv in den Muskel, der dir sagt, schieb nach links, nicht mehr so entwickelt sind, weil wir einfach zu wenig kauen.
Krass, das heißt, eigentlich sind zahnfreundliche Lebensmittel auch eher harte, rohe Lebensmittel, wie ne, zum Beispiel so eine richtige Möhre oder ein Apfel oder weiß ich nicht. Jetzt, wo man im ersten Moment denkt, naja, das ist ja eigentlich überhaupt nicht zahnfreundlich, weil man sich da ja viel eher mal irgendwie was abbrechen kann oder weiß ich nicht.
Wir haben ja, nehmen wir jetzt mal so einen Klassiker, eine Möhre. Die beißt du ja nicht frontal auf der 12 ab, sondern die schiebst du ihn automatisch auf den Eckzahn. So ein bisschen auf 3 Uhr Position.
Weil ja, dein oder Körper, so Backenzahn, ne?
Ja, genau. So. Wir haben ja unser Eckzahn, das ist der dritte, ne? So in der Mitte, den ganz großen, zwar nach rechts gezählt, ist Nummer 3. Das ist ein Zahn, der ist von der Natur, das ist der Reißzahn. Den haben wir auch noch, in der mickrigen Variante, aber wir haben ihn immer noch. Und die Natur hat das so gemacht, dass der genau auf die Nasenflügel sozusagen seine Wurzel hat, weil da der meiste Knochen ist. Weil die Nase ist ja ein Hohlraum für die Luft. Mhm. Daneben sind die Kiefer, die Nasennebenhöhlen. Und dazwischen ist ein Knochenbalken, der geht bis zur Stirn, an der Nase hoch bis zur Stirn. Weil die Natur weiß, da brauche ich echt ein bisschen Substanz, ein bisschen Material. Weil wenn da die Möhre kommt, muss ich die auch abkriegen. Man muss ja nicht den ganzen Tag eine Möhre kauen. Aber es geht einfach darum, unterschiedliche Härtegrade. Wie viele Leute essen wirklich ein Vollkornbrot und gehen nicht irgendwo in den Supermarkt und sagen, ich kaufe jetzt das eingepackte Toastbrot. Ärzte machen immer eines und Ernährungswissenschaftler, wir gucken in die Einkaufskörbe der Leute im Supermarkt. Aha. Das ist ein super schönes Hobby. Da kannst du mal gucken, was die Leute so da haben. Da wirst du sehen, das ist ziemlich viel Fertigessen, das ist alles schon mal gekocht. Aber wir sind dafür gemacht, zu kauen. zu zerkauen, damit im Mund die erste Aufspaltung, die erste Verdauung stattfinden kann. Gutes Kauen ist, ich kaue so lange, bis das ein Brei ist. Mhm. Richtig, ohne Stücke.
Früher hat man immer gesagt, kau einmal für jeden Zahn, oder? Und das sind dann ja, also jeden Happen,
ja,
letztlich einmal für jeden Zahn. Wir haben als Erwachsener, ich glaube, wie viel sind es?
32 Zähne, genau, wenn du die Weisheitszähne mit hast, sonst hast du 28.
Ja.
Muss man aber sagen, in der Grundausstattung. Ne? Mhm. Also wenn du dann natürlich 65 bist, dann hast du schon Parodontose, hast du noch 4, dann musst du umso mehr kauen.
Ja gut, okay. Gehen wir mal von einem durchschnittlich erwachsenen Menschen aus, der noch, sag ich mal, seine Ursprungszähne nach den Milchzähnen, die Zähne hat.
Ja, man sagt, um die 30 Mal kauen, da sagt die Studienlage, ja, so grundsätzlich, aber hängt natürlich ab davon, was du hast. Ne? Es gibt so Sachen, da wirst du auch mit ein paar weniger auskommen und es wird ein zähes Stück Fleisch, wenn es tatsächlich was zu tun will, wirst du ein bisschen länger brauchen. Die meisten von uns laufen beim Essen, beißen so 2-3 Mal rein, haben das dann so ein bisschen zerhackt und schlucken es runter. Und das ist einfach ungesund für den Körper, aber auch ungesund für die Mundhöhle, weil die Mundhöhle Zeit braucht, um gewisse Sachen da rauszufiltern, damit der Rest des Organismus, also sprich der Darm, das irgendwann auch seine Nährstoffe da rausfiltern kann. Und man darf nicht vergessen, wir reden ja immer so über das Darmmikrobiom. Das ist allen klar, dass wir da ein paar Freunde haben, die wir brauchen. Ohne die wird es echt relativ schnell kurz mit unserem Leben. Die gibt es aber auch im Mund. Es gibt ein Mundmikrobiom, das mit dem Darmmikrobiom zusammen ist. Und wir haben auch gesehen, dass zum Beispiel, wenn du viele Säfte trinkst, wo viel Obst drin ist, wo einer so denkt, ich kaufe mir jetzt mal einen schönen Saft, dann sehen wir, dass sich das Mikrobiom im Darm pathologisch verändert, weil einfach zu viel Obst, zu viel Fruchtzucker unterwegs ist und damit das Mikrobiom sich pathologisch verändert. Also wir haben die falschen Freunde da sitzen.
Oh nein, du zerstörst gerade meine Welt. Das heißt, Smoothies, die Generation Smoothie ist gar nicht so gesund und...
Doch, also die Generation, die da vor allem 99% Gemüse reinhaut, die ist weit vorne, vor allem, wenn man sagt, also wir sind immer noch, medizinisch ist klar, kau es lieber, als dass du es trinkst, weil das Trinken natürlich viel zu schnell vorbeirauscht. Zum Beispiel, wenn du einen Orangensaft trinken würdest, ist immer so ein gängiges Beispiel, da ist genauso viel Zucker wie im Glas Cola. Das könnte man sagen, okay, dann nehme ich die Cola. Nee, du isst lieber die Orangen, aus denen der Saft ist, weil du dann viel mehr rausziehen kannst und auch einen viel langsameren Blutzuckeranstieg hast, was wiederum weniger Insulin freisetzt und das einfach in Zeiten, wo wir mehr Leute haben, die adipös sind, also dicker, als sie sein sollten, als die Medizin mal so festgelegt hat, beziehungsweise auch wir viele Kinder haben, die übergewichtig sind. Deswegen sagen wir ja, zum Beispiel Kinder, finde ich, ist ein super Thema, mit Säften, wenn man sagt, man macht einen Smoothie zusammen, denn wenn die kein Gemüse essen würden, dann kann man denen sozusagen eine Selleriestange untermogeln und sagen, okay, guck mal hier, machst du mit dem Apfel und ein bisschen Apfel, ein bisschen Gurke, ein bisschen Minze und dann hast du schon mal von deinen 30 verschiedenen Lebensmitteln, also Gemüse, Obst, die du pro Woche essen sollst, schon mal 5 abgehackt.
Mhm.
Also das ist ein super Mittel. Das ist immer, die Dosis macht das Gift. Es darf nicht obstlastig sein, es muss gemüselastig sein. Du darfst quasi da ein bisschen Banane reinhauen für den Geschmack, aber du darfst nicht nur Banane und einen Apfel und noch ein paar Erdbeeren und dann ist das einzige Gemüse da drin ein bisschen Minze als Kräuter.
Ja, weil dann auch einfach viel zu viel Zucker dadurch sich kumuliert.
Ja, Fruchtzucker.
Ne? Genau.
Ja, Fruchtzucker checkt ja direkt in die Leber ein und wird auch als Fett gespeichert. Ne, das ist einfach nicht der normale Zuckerstoffwechsel, den wir so haben.
Ich finde es schon mal großartig, wie man ja auch einfach merkt, dass eben auch die Gesundheit der Zähne etwas Ganzheitliches ist, ne? Dass man eben, wie du ja sagst, bedenken muss, es gibt eben diese Mikrobiome, die wir füttern müssen, damit die Gutes für uns tun, schon im Mund. Totaler Aha-Effekt ist eigentlich, dass besonders zahnfreundliche Lebensmittel eher die sind, die man wirklich gut kauen muss. Klar, und generell alles, was in eine gesunde Ernährung zählt, zählt halt auch auf die Zähne ein. Also letztlich, du bist, was du frisst, was du isst.
Genau so. Ist so. Ne, man muss auch mal sagen, wir wollen ja unseren Körper gesund erhalten. Ne? Deswegen, wenn du mich fragst, vorbeugen, kau ordentlich, kau das Richtige und sorg dafür, dass du eben auch Luft kriegst, die auch durch die Nase geht und nicht durch den Mund, weil, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, Mundatmung heißt, es ist trocken im Mund, weil die Luft da durchgeht. Das weiß jeder, der morgens aufwacht, weil wir alle nachts mit offenem Mund und sexy vor uns hinatmen und morgens aufwachen mit Pilzen und Zähne und trockenem Mund. Ja.
Dann noch so ein Sabberfleck hier an der Ecke.
Ja, unbedingt. Ja. Unbedingt. Und dann von Mitbewohnern angesprochen werden, dass wir Mundgeruch haben. Ich werde von vielen Frauen angesprochen, die gesagt haben, von ihren Männern, dass sie Mundgeruch hätten. Dann sage ich immer, gern die Message auch nochmal zurückgeben. Das sieht auf der anderen Seite nicht viel anders aus. Ne? Ja. Wir atmen einfach die ganze Nacht, das wird trocken und damit können die Bakterien wachsen und damit hat man eben auch viel, viel mehr Karies. Das ist so. Und mehr Zahnfleischerkrankungen und sowas, weil diese Spucke, die brauchen wir. Ne? Klappe zu und die Spucke kann das Ganze umspülen, da sind Reparaturstoffe drin, da ist eine Abwehr drin. Spucke ist einfach wirklich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ein geiles Zeug, aber brauchst du halt. Und wenn du halt nur Nase dicht hast, dann wird das, ist das der Grund, einer der Hauptgründe für Karies. Dann hatten wir vorhin schon mal enge Zähne, kriegst natürlich schlechter sauber, wenn die sich irgendwie in drei Reihen stapeln.
Klar.
Dann hat man auch das Thema, dass man dann anders spricht. Ne? Das hat also ganz viele Folgen. Deswegen sage ich immer, seid mit euren Kindern einfach schnell beim Zahnarzt, ab dem ersten Zahn. Und was kann man noch machen? Ein interessanter Punkt ist aber auch, wir sehen sehr viel Zähne knirschen.
Mhm.
Deswegen ist das wichtig, dass wir uns bewegen, dass wir auch im Wachstum, wenn Kinder viel wachsen, drauf gucken. Wir sind ein Individualprodukt.
Mhm.
Und das sorgt zum Beispiel auch für Knirschen und auch einfach der Stressabbau. Ne? Dass wir sitzen viel,
ja.
Wir haben Schlafmangel, auch ein Thema, man knirscht viel, wenn man wenig schläft. All das rauscht im Mund dann zusammen. Und dann knirschen sich die Leute wirklich die Zähne nicht nur ab, sondern sie können auch gesunde Zähne wirklich auch in der Mitte durchspalten, ne? Also durchbrechen.
Ja.
Wir können 80 Kilo auf einen Quadratzentimeter, das ist schon viel.
Ja, ich meine, der Kiefer ist ja auch einer der stärksten Körperteile, ne, die wir haben.
Ja,
letztlich.
Der stärkste Muskel.
Genau, ist der stärkste Muskel tatsächlich, ja. Mhm. Okay, wusste nicht, ob es der ist, aber ein sehr, sehr starker auf jeden Fall. Wenn es sogar der ist, dann kann man sich natürlich vorstellen, was man da halt auch für Kräfte entwickeln kann. Ich persönlich kenne das auch tatsächlich mit dem Knirschen und was da vielleicht auch ein spannendes Thema ist, was viele ja vielleicht auch gar nicht so sehen, ist tatsächlich der Zusammenhang zwischen Zahngesundheit und seelischer Gesundheit. Ne? Du auch gerade gesagt hast, Stress abbauen. Ich kenne das vom Knirschen, wenn ich eben sehr viel Stress habe, wenn man angespannt ist, dass dann ich auch morgens manchmal aufwache und merke, oh ja, okay, diese Nacht habe ich halt wirklich ordentlich gearbeitet im Kiefer. Und bei mir persönlich würde ich schon sagen, dass das zu 99% sich verbessert und verschlechtert, je nachdem, wie hoch mein Stresslevel ist.
Ja, machst du viel Sport?
Ja, also viel jetzt. Ich bin jetzt kein Extremsportler, aber ich versuche schon irgendwie regelmäßig mich zu bewegen, ja.
Genau, und das ist der Punkt. Wir sind ja von Laufmenschen zu Sitzmenschen geworden. Ne? Wir sind dafür gemacht, zu laufen. Unser Gehirn funktioniert. Jeder, der wichtige Entscheidungen treffen muss oder wichtige Gespräche führt, wird die nicht sitzend führen, sondern wird im Zimmer auf- und ablaufen. Jeder, der meint, das ist jetzt hier zu viel, weil zu viele Themen aufeinander knallen, sagt, ich muss mal kurz an die frische Luft. Richtig. Kein Mensch fährt mehr Fahrrad ohne Kopfhörer. Unser Gehirn arbeitet nonstop. Wir haben extrem viele visuelle Sachen. Das heißt, unser Gehirn ist ja ein Computer und der heizt durch. Und nachts ist der einzige Moment, wo der mal einmal sortieren kann.
Mhm.
Wenn man dann noch Schlafstörungen hat, dann ist das echt viel. Dann kann man das nämlich gar nicht mehr verarbeiten. Und deswegen sagen wir immer, sucht euch einen Sport aus, aber auch diese Zeit vorm Schlafen gehen, dass man sich mal runterfährt und nicht dann irgendwie noch auf dem Handy daddelt oder den E-Reader nimmt, weil auch ein E-Reader ist ein digitaler Bildschirm, der für den Körper nicht fassbar ist. Es ist nichts Analoges zum Umblättern. Deswegen, wenn du so die Schlafärzte fragst, wer eine Stunde weniger als 7 Stunden schläft, knirscht doppelt so viel. Und da dieses Schlafhygiene, dass man sagt, so man guckt keine digitalen Sachen im Bett, damit der Körper weiß, im Bett ist Bett zum Schlafen und nicht ein Arbeitsplatz, war im Homeschooling oder im Homeoffice oft ein Thema, dass die Leute diese Schlafstätten eben zum Arbeiten benutzt haben und sowas. Und das alles geht damit rein, dass wir viel mehr knirschen. Hat man auch bei Kindern übrigens gesehen. Die ersten spannenden Studien kommen für Kinder Smartphone-Use und auch überhaupt auch für Erwachsene, wie lange die sozusagen unterwegs sind, medial, dass die deutlich mehr knirschen, weil die auch viel mehr Verarbeitung da haben mit den Reizen, die sie da sehen. Weiß auch jeder, der mal sich beobachtet, ihr könnt mal zu Hause einen kleinen Test machen. Klebt euch mal irgendwie was ganz Auffälliges, neonfarbenes, einen kleinen Punkt oder so aufs Handy. Und immer wenn ihr da mal so durch Zufall raufguckt, guckt mal, was ihr gerade mit euren Kiefern macht. Die werden schön fest zusammengebissen sein und das macht ihr den ganzen Tag und dann liegt ihr im Bett und sagt, du, und jetzt bist du entspannt. Das klappt natürlich nicht.
Ja, Wahnsinn. Ich glaube auch, dass da ganz viel halt unterbewusst passiert, ne? So.
Ja.
Das dann im Schlaf wäre nochmal extrem, weil man ja eigentlich da hauptsächlich in seinem Unterbewusstsein rumhängt. Okay, ja, also sagt, letztlich auch da schauen, seelisch, aber eben auch sowas wie Entspannung, Bewegung, das ist auch das, wie da alles damit zusammenhängt, wie es unseren Zähnen geht und beziehungsweise auch unserem Kiefer. Und das hat ja auch wieder Folgen, ne? Also am Ende dann zieht sich das und dann hat man Kopfschmerzen und es ist ja wirklich so eine Abwärtsspirale oder kann es dann halt werden. Also wirklich überhaupt nicht zu unterschätzen. Jetzt hatten wir ja auch so ein paar muskuläre Themen, die hast du ja auch schon angesprochen. Wie sieht es denn mit Hormonen aus? Was können denn Hormone für eine Auswirkung haben auf unsere Zähne?
Ja.
Also zum Beispiel weiß ich jetzt, ich war ja kürzlich schwanger, habe dann ein Kind bekommen, aber während der Schwangerschaft wurde mir halt auch immer gesagt, so ja, man soll regelmäßiger zur Zahnhygiene gehen, weil letztlich halt auch durch die Umstellung von Hormonen unsere Zähne anfälliger werden für Bakterien, Karies und so weiter.
Haben die dir erzählt, warum das so ist?
Nee, dafür gab es keine Zeit. Aber deswegen frage ich dich.
Ja, kannst du machen. Also wir haben, wenn du mich nach Hormonen und Zähnen fragst, reden wir über genau drei Klassen. Pubertät, Schwangerschaft, Menopause.
Mhm.
Wenn wir jetzt über Schwangerschaft reden, für die Seele ist es schön, für den Körper ist es ein atomarer Angriff. Denn wir haben ja ein Becken und das hat ein Band. Dieses Band geht niemals auf. Selbst wenn du richtig schwere Skiunfälle mit oder Autounfälle mit Beckenbrüchen hast, es bricht ein Zentimeter dicker Knochen, bevor dieses Band aufgeht. Jetzt hat man so eine Hormonwelle, die genau das macht, die löst dieses Becken auf, damit das Kind später durch den Geburtskanal kann. Und das hat natürlich nicht nur da einen Effekt. Das heißt, diese Hormone wirken nicht nur auf dieses Band und auf die Gebärmutterschleimhaut, damit sich dann das Ei da einnisten kann, sondern es gibt Schleimhäute in der Nase, deswegen riechen Schwangere auch anders. Das Zweite ist, du schmeckst anders. Du isst einfach manche Sachen mehr lieber, weil du sie intensiver schmeckst und manche Sachen kannst du überhaupt nicht mehr ab. Dann hat man Magenschleimhaut, weiß jeder, der die ersten Monate mit Übelkeit gekämpft hat. Das Wort Schleimhaut zieht sich einmal durch und diese Hormone gehen auf all diese Sachen drauf. Im Mund macht es Folgendes. Man isst einfach anders. Du bist kurzatmiger, weil du einfach durch die Schwangerschaft Wassereinlagerungen hast. Man ist kurzatmig, man muss Pausen machen. Ne? Das Becken steht weiter auseinander. Das heißt, deine Statik ist einfach mal im Eimer. Das alles führt dafür, dass es viel anstrengender ist. Wir atmen mehr durch den Mund. Dann sind wir wieder bei dem Thema von vorhin. Aber wir essen auch anders. Dann hast du vielleicht noch eine Übelkeit, der eine oder andere erbricht sich. Das ist nochmal so ein Killer für die Zähne. Säure, ob es Fruchtsäure ist, Magensäure ist, ne? Das kann durch Reflux, aber eben auch Übelkeit hervorgerufen werden. Und dann hat man natürlich so, dass der eine oder andere auch noch einen Würgereiz oder diese Übelkeit die Zahnpflege nicht so hinkriegt. Oder Schlafstörungen hat und einfach wie ein Zombie durch die Welt läuft, vor allem auch nach der Geburt. Das alles sorgt dafür, dass Schwangere anders betreut werden müssen.
Ja.
Ihr Zahnfleisch reagiert einmal durch die veränderte Abwehr anders. Der ein oder andere hat auch vielleicht nochmal so einen Hang zur Schwangerschaftsdiabetes. Das sorgt auch nochmal für eine Veränderung im Mund. Und da gibt es ja auch diesen Spruch, pro Kind ein Zahn. Das ist ein halbes Mysterium, was wir hoffentlich bald ausgerottet haben, muss man ehrlicherweise sagen. Denn das bedeutet, man hat eine Parodontose-Erkrankung, die nicht entdeckt oder nicht therapiert wurde. Und die eskaliert in der Schwangerschaft, weil die Bakterien da natürlich Party feiern. Und das sind, so ganz salopp runtergebrochen, sind das Bakterien, die erst eine Zahnfleischentzündung machen und dann irgendwann am Knochen ankommen. Da sind ja nur 3 Millimeter, also irgendwann schaffen auch die das. Und dann geht's halt an den Knochen. Und dann fangen Zähne an zu wackeln und dann verliert man Zähne. Das ist so ein Grund dafür.
Das heißt aber letztlich, dass so Zahnprobleme in der Schwangerschaft jetzt nicht alleine von den Hormonen kommen, sondern auch da eben ganz viele Faktoren des Körpers letztlich dann eher negativ dort Auswirkungen haben, ne? Also wie zum Beispiel auch der Körper und die Atmung und vielleicht auch noch die Säure, die durch Reflux oder eben auch Erbrechen kommt. Also es sind nicht nur alleine die bösen Hormone.
Nein, es ist etwas, was vorher schon bestand. Und wenn du natürlich als Frau dich sonst immer gut ernährt hast und dich nicht mehr bewegt, also viel Sport gemacht hast und dann schwanger bist und dich nicht mehr so bewegen kannst, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, okay. Dann lass uns doch gerne nochmal über diesen Abschnitt sprechen. Menopause, was das dann letztlich auch mit den Zähnen macht, beziehungsweise ob das auch ein Moment ist, wo häufig Patientinnen zu dir kommen, weil sie eben Hilfe brauchen.
Menopause und Zähne sind ein großes Thema, weil Menopause bei jedem unterschiedlich kommt. Es gibt Leute, die kriegen das mit Mitte 50. Es gibt Leute, die kriegen das mit Ende 30. Es gibt Leute, die eine Krebstherapie hatten und durch eine Chemotherapie in die Menopause reingeschossen werden. Und deswegen ist Menopause, auch diese Menopause ist ja nicht so, stopp, jetzt bin ich in der Menopause, sondern klar, das läuft ja auch bei manch einem lange an. Das heißt, wenn man mit seinem Zahnarzt spricht und sagt, du, ich merke irgendwie, da tut sich was in meinem Mund, ist es anders, meine Zunge brennt, mein Mund ist trocken, ich kriege irgendwie viel schneller mal so Aften. Dann muss man vom Zahnarzt gefragt werden, auch wenn der ein oder andere vielleicht denkt, das ist jetzt uncharmant, aber wenn man ein guter Arzt, eine gute Ärztin ist, dann sagt man, alles klar, hat die Gyn schon mal, die Frauenärztin schon mal dein Östrogenspiegel kontrolliert? Wie ist der denn so drauf? Und wir wissen, was in der Schwangerschaft ein hoher Östrogenspiegel macht, der macht dann, dass das Zahnfleisch eher anschwillt und blutet. Das hat jeder mal in der Schwangerschaft durch. Das Gegenteil passiert in der Menopause. Das bedeutet, der Östrogenspiegel sinkt und ist im freien Fall. Das tut er aber mal schneller, mal weniger schnell. Und das sorgt dafür, dass die Schleimhaut im Mund dünner wird. Das heißt, die erneuert sich nicht mehr so schnell. Und wir haben vor allem an den Spuckedrüsen, und da haben wir 4 an der Zahl unter der Zunge und 2 noch in der Wange, so Wangenspeicheldrüse. Speicheldrüsen, die haben Rezeptoren, also Anlaufhäfen für Östrogen. Sinkt das Östrogen, produzieren die nicht mehr genug Spucke. Dadurch wird es trocken, dadurch kriegt man auf einmal Karies an Stellen, wo es der Zahnarzt schlecht sieht oder die Zahnärztin, an der Wurzel zum Beispiel. Man kriegt auf einmal Parodontitis, also eine Zahnfleischerkrankung, wo der Knochen zurückgeht, wo das Zahnfleisch zurückgeht, wo man sagt, ich habe viel mehr Mundgeruch. Man kriegt deutlich mehr Infekte. Das ist auch ein Grund. Dann ist es, dass man einfach das Mikrobiom ändert sich, weil ich anders esse. Man spricht anders, ist einfach trocken. Und das sind alles Folgen, das ist dann natürlich sehr klar. Aber bis dahin ist es natürlich ein Weg, wo man erstmal denkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dieses, der Mund brennt, das haben schon der ein oder andere und sagt, ich kann nachts nicht schlafen. Das alles führt natürlich dazu, dass ich mich anders ernähre, dass ich anders meine Mundhygiene mache, weil ich andere Themen einfach habe. Und wenn einem die ganze Gusche wehtut, dann putzt man natürlich auch anders.
Klar.
Und man muss die Zahnpflege auch immer anpassen, ne? Also mit 20 brauche ich andere Tools als mit 50 in den Wechseljahren.
Ja. Lass uns doch mal darüber sprechen, was denn jetzt wirklich gesunde Zähne sind für dich. Was sind das? Also wie sieht so ein Mund aus, wenn du da reinguckst und sagst, top, super, hier müssen wir nichts machen.
Wir gucken 3 Sachen an. Die Zähne an sich als Struktur. Da haben wir Zahnärzte, klar, gerade ist netter als wilde Unkraut-Rabatten. Das ist schon so, dass wenn die sehr gestapelt sind und Zähne rausgucken, wenn die Lippe zu ist, das ist für mich schon ein Kriterium zu sagen, okay, da finde ich gerade besser. Wir reden hier aber nicht von gerade Perlenkette.
Ja, oder wie stehst du so zu Zahnlücken?
Da gibt es, das ist tatsächlich eine Geschmacksfrage. Ich persönlich mag das nicht so gerne. Aber ich habe Kollegen, die sagen, ich finde eine Frontzahnlücke total geil. Ne? So Vanessa Paradis gilt ja, glaube ich, seit Generationen als der Inbegriff von perfekter Zahnlücke. Das ist eine reine Geschmackssache.
Okay, das heißt, für einen gesunden Mund schaust du erstmal auf die Struktur oder die Stellung der Zähne. Was noch?
Ich gucke auch, wie dick ist der Zahnschmelz, das ist vererbt oder aber auch eben durch Säuren weggeätzt oder weggeknirscht, darauf gucke ich. Sprich, hat er überall Risse drin, fehlen da einfach Ecken. Das merken die Patienten meistens auch, indem es sehr empfindlich ist. Das heißt, einfach schlicht und ergreifend, denen fehlt Zahnschmelz. Deswegen hat man dann empfindliche Zahnhälse. Das gucke ich nach. Ich gucke auch, wie sieht die Schleimhaut aus? Also sprich das Zahnfleisch. Ist das gesund? Ist das geschwollen? Ist das wie ein Ballon gespannt? Blutet das beim Angucken? Danach gucke ich, weil das Zahnfleisch tatsächlich eine Fläche ist, die man total unterschätzt. Das ist viel mehr, als man denkt. Und wenn das entzündet ist, hätte man diese Fläche an anderen Körperstellen auch so entzündet, hätte man wirklich schwerwiegende gesundheitliche Probleme und wir alle wären schon längst beim Arzt, weil es echt wehtun würde. Das tut es halt im Mund nicht, ne? Dann gucke ich mir die Zunge auch an. Ist die Zunge belegt? Hat die Zunge irgendwelche Dellen drin? Weil viele Leute machen Zungenpressen. Das heißt, kann man mal selber checken, mal zum Spiegel rennen, seine Zunge rausstrecken. Und wenn man da so richtig schön so ein Wellenmuster sieht, dann weiß man, dass man diese Zunge nachts richtig kräftig dagegen presst und muskulär stark arbeitet, also richtig doll am Pressen und Knirschen ist. Dann gucke ich mir auch den Hals an. Wie sehen die Mandeln aus? Gibt es genug Luft? Gibt es Mandelsteine? Das sind alles so Sachen, die checke ich. Und dann gucke ich mir den Menschen an. Ist der gerade? Also hat er irgendwo Schlagseite? Und hat er vielleicht auch so ein Kiefer mit einem Kaumuskel, wo ich in der Theorie auch irgendwie mich ranhängen könnte und er könnte mich tragen? Dann weiß ich Bescheid. Zahnmedizin ist etwas, selbst wenn man sagt, das kriegst du durch Stress, ja, kannst du alles haben, aber durch wenig Tools, die wenig kosten, das ist einfach, wie man sie anwendet, kannst du wirklich das rumreißen und das fängt mit unseren Kindern an, das muss uns einfach klar sein. Unsere Kinder erben nicht oder man erbt nicht die Löcher der Eltern, man erbt die Zahnsubstanz und da gibt es immer ein Geschwisterchen, das irgendwie total geile Zähne hat, nie putzt, aber eben so Mammut-Zahnschmelz drauf hat und sich deswegen alles erlauben kann. Und dann gibt es den oder diejenige, die Monster putzt und trotzdem Löcher kriegt. Ja. Es ist am Ende, Löcher entstehen durch Bakterien, die mehrere Tage da sind an einer Stelle oder Wochen und Zucker. Ob der Zucker jetzt aus Kohlenhydraten, aus Früchten oder aus Industriezucker kommt, das ist den Bakterien relativ egal. So entstehen Löcher. Und dann müssen die auch noch mehrere Monate Zeit haben, das zu machen. Dann kriegst du ein Loch. Und das kannst du natürlich verhindern, dass du sagst, so, alles klar, ich bin im Check-up, ich bin in der Pflege gut.
Das lässt auf jeden Fall hoffen, finde ich. Und gibt einem ja auch nochmal so eine Selbstständigkeit, was das angeht, mit der Gesundheit seiner Zähne. Hat man halt tatsächlich wirklich sehr viel in der Hand, finde ich auch. Und wir haben auch interessanterweise dazu einen Leserbrief bekommen, und zwar von einer Dame, die schon etwas älter ist und die hat bereits 3 Zahnwurzelbehandlungen bekommen. Und von diesen 3 zahnwurzelbehandelten Zähnen musste sie diese dann auch entfernen lassen und hat aber seit Wochen Probleme. Er wurde gesagt, dass sie eine diskrete Nasennebenhöhlenentzündung hat. Ihr läuft aber im Gaumen. Moment, warte mal, mir läuft es, also sie hat geschrieben, diskrete Nasennebenhöhlenentzündung, mir läuft es im Gaumen runter, ich habe kaum, aber gar keinen Schnupfen. Sie nimmt abends Zinkrot, Magnesium, Leinöl, ist mit circa 2 bis 3 Esslöffeln dabei. Sie ernährt sich sehr abwechslungsreich und gesund, 2-mal Obst am Tag. Was braucht's oder dauert der Heilungsprozess noch an? Genau, also letztlich, wie siehst du das? Also kann man dann vielleicht nach vielleicht schon behandelten Zähnen, dann wurden die entfernt und man macht dann trotzdem viel mit Nahrung und Ernährung und so weiter. Was kann dann letztlich trotzdem zu so Problemen führen?
Ich glaube, da müssen wir 2 große Bereiche tatsächlich ansprechen. Das eine ist das Thema Zahnerhalt. Wie lange erhalte ich Zähne und wann mache ich Implantate oder ziehe ich die raus? Das andere, um jetzt mal ganz konkret auf die Dame einzugehen, das kann ich, wenn ich ehrlich bin, nicht in Gänze so beantworten, wie sie sich das vielleicht wünscht, weil ich, dafür ist entscheidend, sind diese Zähne in einer Reihe, sprich, habe ich in Wirklichkeit jetzt einen 3 cm, 4 cm Krater auf einer Kieferseite oder sind diese Zähne einer oben, einer unten, einer rechts und links? Gehen wir jetzt mal vom Worst-Case-Szenario aus, es wurden drei Zähne auf einer Seite nebeneinander entfernt. Dann ist die Frage, hatte man da eine große Infektion? Dann sind das Bakterien, die auch im Knochen noch sind. Die heilen dann ab, die Zähne sind entfernt worden. Man kann nie diese ganze Entzündung mit entfernen, weil es sind ja Bakterien, die im Knochen auch sind. Du kannst ja nicht den Knochen entfernen. Dann ist es eine Abwehrfrage. Da kann man mit Leinöl jetzt wenig reißen oder mit Magnesium. Das ist wirklich eine reine Immunabwehrsache. Wenn man also viele Allgemeinerkrankungen hat, Medikamente nimmt, dann und mit 95 heilt man sicherlich auch schlechter als mit 65. Das zweite ist, man kann, wenn man Zähne gezogen hat, natürlich eine Verbindung zwischen Mundhöhle und Nasenhöhle haben, die offen ist. Das kann ich ohne raufgucken auch nicht sagen. Damit würden alle Bakterien aus der Mundhöhle frei in die Nasennebenhöhle einwandern können. Also man kann also sozusagen einmal eine Infektion noch von der Erkrankung haben. Man kann Wundheilungsstörungen haben. Das weiß auch jeder. Es gibt Sachen, die heilen mal besser und schlechter, obwohl alles gut gelaufen ist, was die OP angeht. Dann kann man eben eine Verbindung haben zwischen Mund- und Kieferhöhle. Und man kann auch Wundheilungsstörungen durch falsches Verhalten, das kann man auch bei Weisheitszähnen zum Beispiel haben, das kannst du auch bei einem gezogenen Zahn haben, das kannst du auch mit 18 haben. Man muss sich das so vorstellen, wir ziehen den Zahn raus und dann ist da nicht ein Loch im Knochen, sondern ein Fach, wo der vorher drin war, wie so eine Art Schuhkarton. Aha. Und da möchten wir, dass sich da Blut drin sammelt, weil das Blut wird zu einem Blutklumpen, aus dem Blutklumpen wird dann über verschiedene Prozesse Knochen. Der wächst aber, weiß jeder, der mal einen Arm gebrochen hat, nicht in 24 Stunden, sondern über Monate. Wenn man aber beigeht und es ganz emsig meint und sagt, ich spüle mal, weil das blutet noch, dann kann man sich dieses Blutgerinnsel andauernd rauswaschen und das kommt nie zur Heilung. Und dann hat man einen sogenannten Dolor Post, nennen wir Ärzte das, eine Wundheilungsstörung, eine Infektion. Wenn das 3 Wochen ist, liebe Dame, gehen Sie bitte dringend mal zu Ihrem Zahnarzt, weil der sollte in Wirklichkeit da ja schon mal drauf geguckt haben. Man macht Kontrollen ein paar Tage später, spätestens nach 10 Tagen sollte da Ruhe drin sein. Wenn dann also nach 3 Wochen da immer auch irgendeine Grütze in den Rachen runterläuft, dann ist da eine Infektion, die auch angegangen werden muss. Und das kann ich jetzt so nicht von der Ferne sagen. Braucht man dafür Antibiotika, muss man da nochmal an die Wunde ran, keine Ahnung, aber auf jeden Fall muss da mal einer rauf gucken. Und das ist auch kein normaler Verlauf. Ne? Aber man kann eben durch Essen, wir sagen immer, wenn frisch operiert wurde, auch bei Weisheitszahn ist das so ein Thema, bitte esst nicht gleich die nächsten 48 Stunden irgendwas, was doll krümelt und da reinkrümelt. Die Natur kann das. Die Natur kann auch mit Dreck da umgehen. Der Mund ist der dreckigste Teil des menschlichen Körpers. Darauf bestehen die Gastroenterologen, dass wir das sagen. Habe ich hiermit getan. Die sagen, das ist einfach echt eine siffige Ecke. Und
dreckiger ist der Mund, als der Anus, glaubst du?
Dreckiger als das Arschloch, ja. Das kann man genauso sagen. Ja.
Okay.
Und weil bei uns ja, es kommt ja bei uns alles raus, ja. Und was hinten rauskommt, das sind ja nur das, was wir nicht verstoffwechseln konnten und halt die Bakterien und Viren, die ja auch irgendwann mal oben reingekommen sind. Mhm. Ne? Und also selbst die Parasiten, die wir in unserem Darm vielleicht haben, eine ganz coole Situation, finde ich, jeder von uns denkt einmal zurück an die letzte Lasagne oder Pizza. Wir reden von heißem Käse, die, weil man so Heißhunger hatte, nicht abwarten konnte und reingebissen hat. Ja. Und dann hat man mit zeitlicher Verzögerung gemerkt, dass der Käse mit der Schleimhaut eins geworden ist.
Ja, davon hat man vor allem viele Tage noch was.
Genau, aber in Wirklichkeit ist das, dann geht man mit der Zunge rüber und merkt, oh, da hängt irgendwas in Fetzen runter. Das ist eine Verbrennung dritten Grades, eine geplatzte Brandblase.
Krass.
Wenn du die auf deinem Bein oder sonst wo hättest, wärst du direkt eingecheckt in die Notaufnahme, wärst da auch wundversorgt werden und je nach Größe wärst du damit auch ins Krankenhaus gekommen. Im Mund ist es so, den Abend findest du es richtig doof. Nächsten Tag bei deinem Tee oder Kaffee denkst du nochmal schmerzhaft dran, wenn das so ein bisschen heißer darüber sifft. 2 Tage später aber nicht mehr so richtig. Da isst du schon wieder alles und beißt du überall rein. Da verkneifst du dir vielleicht das Knäckebrot, aber der Rest geht drüber. Und das ist schon mega. Ne? Das heißt, die Mundschleimhaut, deswegen, es ist die geilste Ecke im Körper, muss man mal sagen, die heilt in 48 Stunden. Das musst du erstmal bringen.
Ja.
Und deswegen verzeiht die viel. Und wenn man dann irgendwie so wochenlang damit rumbastelt, ist einfach mal in der Kette was falsch gelaufen.
Ja.
Das zweite ist, Reden wir mal über Wurzelkanalbehandlung. Ich kriege ganz viele E-Mails, dass es Zahnärzte gibt, die sagen, ich habe eine Wurzelkanalbehandlung, da hast du Leichengifte, Toxine, die sind im Körper unterwegs und dieser Zahn muss deswegen gezogen werden. Ich habe dazu den Chef der Pathologie im UKE befragt. Er hat sich riesig empört darüber, dass das von Zahnärzten behauptet wird. Wenn ein Zahnarzt sagt, ein Zahn muss raus, weil da Leichengifte sind, dann ist das ein Verkaufsargument mit Angst, ein Implantat zu verkaufen. Man kann darüber diskutieren, ob man Zähne erhält oder nicht. Ich bin ein Zahnerhalter. Es gibt unterschiedliche Fachrichtungen in der Zahnmedizin, die sagen, ein gezogener Zahn und Implantat ist besser als ein Zahn, der drin ist. Diskutieren können wir sehr wohl über die Qualität von Wurzelfüllung. Da gibt es verschiedene Qualitäten. Wir können das sehr gut. Wir machen das. Man sollte also für sich entscheiden, möchte ich meinen Kiefer erhalten oder nicht. Es ist wichtig, dass Wurzelfüllung ordentlich gemacht werden, wenn man den Zahn erhalten will. Und wenn man für sich sagt, nee, ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich ein Implantat drin habe, dann ist auch das eine Option. Implantate kann man genauso verlieren wie ein Zahn, denn sie müssen in den Knochen einheilen. Und das heißt, auch wenn man sagt, ich mache jetzt ein Implantat rein und habe dann den Rest meines Lebens Ruhe, dem ist nicht so. Da muss man sich auch drum kümmern und damit kann einem auch Blödsinn passieren.
Und was ja auch ein wichtiges Thema tatsächlich bei der Zahnmedizin ist und gerade wenn es ja dann um Implantate geht und so, ist ja auch ein großer Kostenfaktor. Du hast es ja gerade auch schon ein bisschen angerissen, dass es eben leider ja sicherlich auch oftmals so Verkaufsstrategien dafür gibt, dass man irgendwie einen Zahn zieht, dass man da ein Implantat hat oder irgendwelche Brücken oder was es da alles gibt. Wo liegen denn da aktuell, ich weiß es gar nicht, aber wie ist denn da so der Stand? Warum kann das so attraktiv sein, sowas dann auch zu verkaufen?
Ich glaube, wir müssen das Wort Verkaufen von Medizin trennen. Es gibt diese Leute, wie in jedem Beruf, ne? Du kennst auch, unter Journalisten gibt es auch der, den es einfach nur um die Auflage oder die Klicks oder sowas geht, wo der Wahrheitsgehalt unterschiedlich interpretiert wird. So ist es bei uns auch. Ich glaube, jeder Kollege handelt nach einem tiefen Wissen und einer tiefen Überzeugung. Man muss einen Zahnarzt finden, dessen Überzeugung man teilt. Es gibt in Deutschland ein Patientenberatungsgesetz. Das bedeutet, wir haben eine sehr gründliche Diagnose zu führen, Diagnostik zu führen. Das heißt, man guckt in den Mund rein, man macht eine Bildgebung, die ein Röntgen ist, die manchmal auch ein DVT, also so eine Art CT ist oder sowas und schafft sich erstmal die Informationen ran. Dann setzt man sich mit dem Patienten davor und sagt, du hast das Problem, das muss für einen auch schlüssig sein. Das heißt, wenn einer einem sagt, ja, du hast das Problem und man kann es gar nicht nachvollziehen, da beginnt das erste Problem. Und dann gibt es immer mindestens zwei Wege nach Rom. Und das ist eine individuelle Entscheidung des Patienten oder der Patientin.
Sicherlich ist es auch gut, dass es die Option gibt, dass man eben ne, im Falle wirklich, wenn man den Zahn nicht mehr retten kann oder der völlig zerstört, dass man Implantate setzen kann. Aber du sagst ja schon, immer mehr sollten wir uns dann doch wieder zu einem natürlichen Ursprung widmen und definitiv eher darauf gucken, dass man die Zähne erhalten kann. Ich würde aber super gerne, gerade ne, wenn es eben auch darum geht, Zähne gut zu erhalten, möglichst lange sie auch gesund zu erhalten, möchte ich unbedingt gerne noch das Thema Mundhygiene besprechen. So, was würdest du denn sagen, vielleicht kurz und knapp auch so für alle, was für alle irgendwie das Must-Do ist, auch wenn wir in einem stressigen Alltag leben im 21. Jahrhundert, was würdest du sagen, muss auf jeden Fall drin sein, für unsere Zähne jeden Tag zu tun?
Ich glaube, das Erste ist eine Routine, dass man sich einfach mal klar macht, wie will ich es machen, damit man nicht jeden Tag das Rad neu erfinden muss. Wir haben zwei große Gruppen. Wir haben einmal die, die morgens extrem fit sind und mit Sprung, mit Aktionen ins Bad springen. Das ist die Kategorie, die morgens sicherlich besser putzt als vielleicht abends schon als Zombie vorm Spiegel. Die anderen sind, ne, die dazu gehört meine Familie, mediterraner Lebensstil, abends schön lange wach bleiben, ja. Und die sind total wach vorm Spiegel, die sind abends besser.
Wenn man sich also jetzt, auch zu denen.
Ja, und wenn man dann sagt, okay, medizinisch, wenn ich in der Mitte bin, ich bin neutral, fit, dann würde ich sagen, gib abends Gas, weil wir ja gelernt haben, dass man nachts den Mund offen hat und die Bakterien da einfach ein besseres, leichteres Spiel haben, Ärger zu machen. Das Zweite ist, dass man sich einfach überlegen möchte, Wie frühstücke ich zum Beispiel? Gibt es immer noch die Diskussion in den Fachreihen, ob man mit Obst warten muss oder nicht? Da sind wir auch in zwei Lagern gesplittet. Ich persönlich sehe schon bei Leuten, die viel Obst essen und viel Säure und vielleicht noch Zitronen- oder Apfelessig morgens trinken, dass die Verätzungen an den Zähnen haben. Da sage ich mal, bitte putz vorher Zähne, mach dein Frühstück, spül nochmal richtig schön aus und dann gehst du arbeiten. Mhm. Deswegen ist die Abfolge so, wir Zahnärzte machen zuallererst, das ist aber auch wieder Lager. Ja, ich rede jetzt von mir, was ich für mich persönlich als logisch empfinde. Ich mache zuerst Zahnseide, weil ich die Klebeschicht von Bakterien zwischen den Zähnen runter haben will, weil das 40% meines Mundes, meiner Zahnoberfläche sind. Dann putze ich, spucke ich das aus, mache die Zahnbürste nass. Da ist immer die Frage, welche Zahnbürste. Da ist die Studienlage ganz klar. Elektrische Zahnbürsten, vor allem Schallzahnbürsten, sind, ob sie jetzt einen runden Kopf, oszillierend sind, also so rumkreisend, oder ein länglicher Kopf haben. Das ist egal, da geht es um die Putztechnik. Mit beiden muss man sehr unterschiedlich putzen, nämlich nicht wie mit einer Handzahnbürste hin und her schrubben, sondern immer auf dem Zahn halten, 1-2 zählen, einen Zahn weiter. Das heißt, man muss die deutlich ruhiger halten. Und viele putzen hin und her und sind viel zu wenig mit der Zahnbürste auf dem Zahn, weil das Ding bewegt sich ja schon alleine. Damit putzt man dann 2 Minuten. Zahnärzte spucken aus. Wir spülen nicht mit Wasser aus. Wir spucken aus. Und dann gehen wir in den Tag und die Frage, welche Zahnpasta ich benutze. Ich benutze eine fluoridhaltige Zahnpasta, weil ich aus Hamburg komme und ich Franzbrötchen extrem gerne mag. Wer also für sich behauptet, ich möchte kein Fluorid benutzen, da gibt es die Alternative mit Hydroxylapatit. Wir wissen in den Studien nicht, ob es das Gleiche kann, was Fluorid hat. Fluorid kann Karies stoppen und kann im Anfangsstadium es sogar minimal reparieren. Das ist der Vorteil von Fluorid. Deswegen können wir uns erlauben, Kohlenhydrat- oder zuckerhaltige Sachen zu essen. Wer also sagt, das ist auch das, was Umweltzahnmediziner zum Beispiel sagen, die ja sagen, Fluorid ist nicht unsere Liga. Die sagen auch, okay, du musst zuckerfrei leben. Mhm. Das schaffe ich jetzt nicht. Nee. Ich will das auch nicht schaffen. Ja. Ich liebe Eis, ich liebe Franzbrötchen, ich finde das total toll. Deswegen habe ich eine fluoridhaltige Zahnpasta und so halte ich es auch mit meinem Kind. Und im Hause A wird einmal die Woche mit einem fluoridhaltigen, hochprozentigen Teil, das kennen manche als MX Gelee, es gibt es aber auch als günstige Variante im Discounter, gibt es verschiedene Hersteller für, wo man einmal die Woche mitputzt, da putzt die Familie ab, einmal geschlossen, Tatort Sonntagabend damit, spuckt aus und geht ins Bett, damit wir diesen Fluorid-Nachwirkungen noch haben. Und wer für sich sagt, oh Gott, Fluorid, ich fall tot um, auch dazu mal was gesagt, wir gelten in Deutschland als die Scary Germans, weil wir genau Angst vor Fluorid haben.
Echt?
Wenn man in anderen Ländern steht, ja, in Amerika schwappt es von Deutschland gerade so ein bisschen rüber nach Amerika, aber die Amerikaner per se fluoridieren selbst hochdosiert ihr Trinkwasser.
Ja.
Ich war gerade in Bangkok. Zahnärzte gehen immer direkt in große Supermärkte in die Zahnputzabteilung. Da gibt es diverse Herbal-Zahncreme, also auf kräuterbasierten oder gewürzbasierten Zahnpasten, die bei uns in die Fraktion alternative Zahnpasten oder ökologische Abteilungen, nachhaltige Abteilungen fallen. Das ist da gar nicht so. Das ist keine Naturkosmetik da. Da haben die alle ganz normal Fluorid drin. Da gibt es gar keine fluoridfreien Zahnpasten. Und das ist also ich mache Zahnseide. Wenn man große Zwischenräume hat, dann ist eine Zwischenraumbürste, also hier diese Interdentalbürsten.
Diese kleinen.
So im Jürgen Vogel-Style. Mhm. Dazwischen, da ist wichtig, dass man die richtige Größe hat. Und die kann man auch vorm Zähneputzen machen, weil man dann einfach den Zwischenraum schon mal sauber hat und dann kann dein Fluorid auch wirken, weil auf Schleim wirkt das nicht. Das muss auf den Zahn rauf, denn da kann es dann wirken und reparieren und dann ausspucken und ab in den Tag.
Ja. Okay, aber nochmal ganz Magie. Kurz, weil das ja auch immer eine Frage ist. Ich habe es nicht ganz verstanden. Du sagst nach dem Frühstück Zähneputzen oder vor dem Frühstück Zähneputzen?
Es geht um das Thema Säure. Wenn man also viel Obst isst, damit meine ich jetzt nicht die Marmelade, aber damit meine ich schon die Obstbowl oder den Smoothie, da würde ich echt davor putzen.
Okay.
Und dann gibt es noch das Thema Zungenreinigung, das kann man machen. Viele Zahnärzte machen das, weil es einfach ein Flokati-Teppich ist, wo viele Bakterien drauf sind. Das sollte man vorm Zähneputzen machen, wer das noch mal wissen möchte.
Okay.
Gibt es immer auch die Frage Ölziehen. Man hat bis jetzt bei Parodontose-Patienten herausgefunden, dass es unterstützend wirkt. Es heilt das nicht. Aber das bringt was. Wer zum Beispiel einen trockenen Mund hat, so Menopause ist so ein Thema, da ist so ein Ölziehen ganz nett, weil es so ein bisschen wie so Eincreme mit Bodylotion ist. Das kann man auch zur Nacht machen, damit man nicht so einen trockenen Mund hat. Das macht keine Wunder und man muss es vor allem auch echt lang machen. Ich glaube, die Studienlage sagt, so 15 Minuten muss man da so einen mittleren Esslöffel im Mund rumziehen von A nach B und C nach D. Dann hat es einen Effekt. So einmal mal durchziehen, ausspucken, wird es keinen Effekt haben.
Sehr gut. Alles klar. Und vor allem, was ich auch mitnehme, ist wirklich keine Angst haben vor Fluorid. Ich persönlich kenne es von einer regelmäßigen Zahnreinigung. Da kriegt man das ja auch auf jeden Fall. Aber man könnte es oder man sollte es eben auch an den allgemeinen Mundhygiene-Routine-Ablaufplan mit einbauen. Lass uns doch gerne nochmal über ein Thema sprechen, was ich gerade bei dir voll schön fand in der Recherche, weil man merkt total, du bist Zahnärztin aus Leidenschaft und ich glaube, wenn man zu dir kommen kann, dann hilft das schon ganz, ganz doll gegen das Thema Angst, ne? Und weil du hast dir eben ja auch mit deiner Praxis, aber ganz offiziell ja auch auf die Fahne geschrieben, du möchtest vielen eben diese Angst vom Zahnarzt oder der Zahnärztin nehmen. Woher kommt diese Angst? Warum ist das eigentlich so verbreitet? Und wie schafft ihr das eben genau diese Angst dann den Patientinnen und Patienten zu nehmen?
Ich glaube, jeder von uns als Zahnärzten versucht das, weil der Satz, und das möchte ich jetzt ganz laut sagen, wenn Patienten auf dem Behandlungsstuhl Platz nehmen und wir uns anfangen zu unterhalten, ist in 99,9% der Fälle, und ja, wir haben mehrere tausend Patienten in unserer Kartei, vorab nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich habe Angst vor dem Zahnarzt. Das ist für uns normal, dass das gesagt wird. Und wir arbeiten mit den Kindern daran, dass das nicht mehr ist. Das sind Erfahrungen, die man als Kind oder also noch nicht mal jugendlich, sondern mehr als Kind gesammelt hat. So vor dem 13., 14. Lebensjahr ist mal was richtig doof gelaufen beim Zahnarzt. Das heißt, es hat wehgetan. Man wurde zu etwas gezwungen, was man nicht wollte. So nach dem Motto, mach den Mund auf, stell dich nicht so an. Vielleicht auch noch irgendwie drei Eltern, die auf einem lagen, damit der Zahn, der dann vereitert war, rausgezogen wird oder so. Das sind Erlebnisse, die Kinder haben. Aber es ist auch das Erlebnis, Zahnschmerz zu haben. Deswegen sind wir als Zahnärzte sehr hinterher, dass Eltern mit dem Zähneputzen im Kindesalter wirklich konsequent sind. Da sagen viele, mein Kind will nicht Zähne putzen, ich möchte es nicht traumatisieren. Wir reden hier nicht von körperlicher Gewalt. Wir reden hier aber durchaus von Beharrlichkeit, zu sagen, ich putze Zähne. Ich meine, ich habe eine Tochter. Ja, das war nicht so, dass die mit 2,5 erkannt hat, welche Fachkompetenz vor ihr steht. Die hat genauso gesagt, ich habe keinen Bock auf Zähne putzen, hat sie auch den Mund zugehalten und alles. Aber wir haben halt ein Gespräch geführt und gesagt, pass mal auf, wir putzen jeden Abend Zähne, du auch. Und wir werden hier so lange miteinander reden, bis du zu mir sagst, wir machen das jetzt. Und ja, man schafft da nicht immer irgendwelche Zeitvorgaben, das wissen wir alle. Und ja, man ist auch mal krank und dann fällt es auch mal aus, wenn das Kind fiebert, dann wird man nicht abends mit einem fiebernden Kind, das 40 Fieber hat, sagen, so, jetzt putzt du Zähne. Ich meine aber den Alltag, wo man als Eltern oft keinen Bock hat, das durchzuziehen, diese Diskussion zu machen, das ist Stress für alle, das ist Emotion pur. Und jeder von uns, der Kinder hat, weiß, spätestens in der Warum-Phase, die haben Ausdauer. Und die haben deutlich mehr Ausdauer als wir. Und da muss man einfach wirklich als Eltern konsequent sein und sagen, ja, ich weiß, ich habe jetzt mal nicht so gut geputzt, aber wir haben geputzt. Und das, den Grundstein zur, wie routiniert und wie selbstverständlich Mundpflege ist, legen wir im Kindesalter. Es gibt kein Kind, das traumatisiert ist, dass es Zähne putzen musste. Ja, wir reden jetzt aber auch ganz klar auch mal gesagt, nicht um, ich halte dich fest im Würgegriff und mache irgendwas. Darüber reden wir nicht. Aber wir reden über konsequent sein und zu sagen, wir putzen ihr Zähne. Denn Kinder lernen da, dass man seine Zähne pflegen muss. Und das machen die dann auch, wenn die nachher mit 20, mit 3, 8 im Turm von der Disse kommen, dann putzen die auch nochmal ihre Zähne.
Im besten Fall, ja.
Genau, weil wenn Kinder werden traumatisiert durch frühe Zahnschmerzen, durch Behandlungen, die eben ein Kind nicht erfahren sollte in so jungem Alter. Und da kriegen wir unsere Kinder mit regelmäßigen Kontrollen, guter Ernährung, Zahnpflege und regelmäßigen Checkups auch hin, ja. Dass die keine Löcher haben und nicht irgendwelche bösen Sachen erleben müssen. Das ist nicht so. Und heute können wir auch in den Kinderzahnpraxen Lachgas oder auch wenn wir mal ein bisschen Vollnarkosesedierung machen, das machen wir, damit die Kinder ohne Trauma durch diese Behandlungen gehen. Heißt aber auch, dass die Eltern im Nachgang verhindern müssen, dass es jemals wieder so zu dem kommt, was da passiert ist. Weil da ist was schiefgegangen. Wenn Kinder in Vollnarkosebehandlung viele Zähne gezogen werden müssen, dann ist was schiefgegangen. Und da muss man auch als Familie drüber nachdenken, was machen wir jetzt besser. Ne? Es passiert, man kann es reparieren. Es sind Gott sei Dank dann Milchzähne. Aber man hat eine zweite Chance mit den bleibenden Zähnen, aber die verzeihen einem das nicht. Und deswegen da ist der erste Grund, warum wir als Zahnärzte so in diese Kinderzahnmedizin reingehen. Das zweite ist, wenn man das erlebt hat oder später zum Beispiel eine Scham aufgebaut hat. Auch ein Grund, nicht zum Zahnarzt zu gehen, sind zum Beispiel, wenn man depressive Erkrankungen hatte. Und diese Leute kommen dann mit einer gewissen Story an. Und das möchte ich auch einmal sagen. Leute, wenn ihr wenn ihr denkt, ich habe ganz schlimme Zähne. Leute, erstens ist das unser Job, Sachen zu reparieren. Wir freuen uns, wenn wir es nicht müssen, aber unser Job ist, wir sind dafür da, das wieder gerade zu biegen. Das heißt, das ist für uns normal, dass ihr da sitzt und das habt. Und für uns ist es niemals schlimm. Und niemand muss Scham haben. Und dann gibt es ganz, ganz viele Wege, wie man einen da durchbewegt. Aber wenn wir jetzt über das Thema Angst sprechen, sucht euch einen Zahnarzt, den ihr mögt. Das ist auch eine menschliche Komponente. Wir sitzen sehr nah an euch dran. Wenn man die Menschen nicht mag, dann ist das schon mal ein Problem. Und Aufklärung. Es geht um ganz viel Aufklärung. Dass man sagt, was ist los? Was können wir machen? Und dann wird jeder Step, jedes Geräusch erklärt. Das ist also, Kommunikation ist da einfach alles. Und da muss man an einem Ort sein, der die Philosophie, wie wir es vorhin schon hatten, teilt, die man selber auch für sich mag.
Mega. Das war ein super Schluss, finde ich. Weil du hast ganz wichtige Sachen gesagt, überhaupt, ne? Gerade für eine große Masse, sozusagen jedes Problem, alles, was da irgendwie nicht in Ordnung ist, wenn man Beschwerden hat. Ihr seid genau dafür da und ich glaube auch, dass es ganz oft was mit Scham zu tun hat, weil anfangs wir ja auch klar gemacht haben, dass wir die Zahngesundheit natürlich mehr als vielleicht andere Sachen selbst in der Hand haben, hat natürlich die Kehrseite der Medaille, dass man vielleicht mehr diese Scham hat, wenn man sagt, oh, ich habe mich nicht drum gekümmert, ich habe mich nicht geputzt. Und deswegen finde ich das super wichtig, dass du eben auch nochmal sagst an alle wirklich, schämt euch nicht, es ist völlig richtig, völlig normal, eben dann Hilfe zu holen, eine Behandlung zu holen. Und das Gute ist ja auch, man kann mit den Zähnen wirklich fast alles irgendwie gut in den Griff bekommen. Aber klar hilft es auch, wenn man eine so sympathische und coole Zahnärztin hat, wie du es bist, Christine. Ich danke dir auf jeden Fall vielmals für diese Mega-Folge. Ich könnte mich wirklich auch noch stundenlang weiter mit dir unterhalten, weil ich das Thema auch super spannend und wichtig finde. Und aber allein, dass man halt auch merkt, auf wie vielen Ebenen die Zähne und die Gesundheit im Mund Auswirkungen hat im Körper, hoffe ich, dass wir damit hier einen wichtigen Beitrag geleistet haben.
Ja, vielen Dank für deine echt super guten Fragen. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, es hilft vielen und jeder nimmt was mit.
Total. Danke dir.
In der nächsten Folge vom Vital Podcast geht es um Schönheits-OPs, denn die sind ziemlich angesagt und werden schneller als früher für einen schönen Körper auch in Kauf genommen. Botox und Co. bekommt in Zeiten von Social Media echt nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wahnsinnig schön sein zu wollen, muss bei der einen oder anderen mit der Betonung auf Wahn verstanden werden. Und genau darüber spreche ich mit Dr. Volker Rippmann. Er ist Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie und wird der Experte sein in der nächsten Folge vom Vital Podcast. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, folgt uns gerne bei Instagram, Vital Magazin, Facebook oder geht auch auf vital.de. Außerdem könnt ihr wie immer ins Vital-Printheft schauen oder uns auch bei Anmerkungen, Feedback, Ideen, Wünschen eine E-Mail schicken. Einfach an podcastfragen@vital.de. Ich freue mich, wenn wir uns dann in 2 Wochen wiederhören. Bis dahin, macht es gut, eure Clarissa.